Und beim nächsten, da musste ich auch lachen. Thomas hat geschrieben, dass ihn die schlechte Qualität der Mikrofone und Lautsprecher an Drive-In-Schalter von Fastfood-Ketten in Wallung bringt. Thomas, ich als alter Profi mit jahrelanger Erfahrung weiß natürlich, dass übersetzt bedeutet, fahren Sie bitte zum zweiten Fenster. Also da bin ich Dienstleister. Ich helfe doch gern.
Cappuccino. Einfach quatschen. Der Podcast von und mit Friedrich Kalpenstein.
Servus und hallo, mein Name ist Friedrich Kalpenstein. Ich bin Autor der Herbert Prost und Salute-Reihe und habe bisher weit über 1 Million Bücher verkauft. In diesem Podcast geht es um Schreiben und ich erzähle dir aus meinem Leben als Autor und selbstverständlich ein bisschen darüber hinaus. Und am Ende beantworte ich gern wieder eine der Fragen, die mir gestellt wurden. Ja, das heutige Thema, wie benenne ich es denn am besten, dass es nicht zu negativ klingt, weil es sind eigentlich schon richtig witzige Sachen. Aber ich würde mal sagen, heute geht es um die kleinen, klitzekleinen Alltagsaufreger, die unser Blut hin und wieder in Wallung bringen oder uns vielleicht am Ende des Tages im besten Fall auch erheitern. Und schon mal an dieser Stelle ein pfundiges Dankeschön für die tollen Zuschriften. Also ich musste oft herzhaft lachen, weil ich mich in teilweise, ja wie nenne ich es denn, in humorvoll emotionalen Zeilen wiedergefunden habe. Und keine Angst, wir sprechen heute nicht über die üblichen Verdächtigen wie die Bahn kommt immer zu spät und solche Sachen. Hier und heute geht's um echte Emotionen, die täglich im Haushalt, im Büro und auf der Straße auf uns lauern, um uns zu testen oder um uns ganz geschmeidig auf die Palme zu bringen. Nun, jetzt fragst du dich vielleicht, ja, was hat denn das Ganze mit dem Schreiben zu tun? Was will er denn da schon wieder, der Kalpi? Da gibt's eine ganz klare Antwort, ob das was mit Schreiben zu tun hat. Nämlich nix und ganz schön viel. Wenn du zum Beispiel Fantasy-Autorin oder Fantasy-Autor bist, dann werden die kleinen Dinge aus dem täglichen Leben vermutlich keinen Platz in deinem Roman finden. Vielleicht gibt's in dem Fall dann erdachte Probleme, die in der Zukunft oder einer Parallelwelt Thema sein könnten. Da ich aber Provinzkrimis schreibe und auch bereits 8 Bände meiner Herbert-Reihe das Licht der Welt erblickt haben, sieht's bei dieser Art von Romanen ganz anders aus. Ich nehme total gern die alltäglichen Dinge mit in meine Geschichten rein. Das müssen jedoch jetzt nicht zwingend Aufreger sein. Das darf auch etwas sein, das uns alle erfreut. Also im besten Fall natürlich zum Beispiel ein Sonnenaufgang oder der Duft von Kaffee am Morgen oder ein kleiner Hund, der mit einem übergroßen Stock im Maul ganz stolz an uns vorbeispaziert. Also das sind Emotionen, mit denen du beim Schreiben wunderbar Atmosphäre schaffen kannst. Lustig und teilweise skurril wird's allerdings mit den kleinen Aufregern und Widrigkeiten, die uns regelmäßig im Alltag herausfordern. Und solche Sachen, die nehme ich dann gern mit in meine Geschichten, weil sie authentisch sind und weil's dann auch etwas mehr menschelt, wenn meine Leserinnen und Leser sich selbst in verschiedenen Situationen erkennen und sagen, ja, also genau so ist es oder auch, ja, so war das damals, das hat mich auch tierisch genervt. Die Anekdoten, die mir zugesandt wurden, die haben mich sehr erheitert und es ist wieder einmal ein Beweis dafür, dass es sich lohnt, als Autorin oder als Autor auch bei den Kleinigkeiten immer genau hinzuhören und sie wahrzunehmen. Besonders dann, wenn sie einem selbst passieren. Fast alle eure Zusendungen hat bestimmt schon jeder mal erlebt und irgendwann kannst du in deinem Roman Alltagssituationen und seien sie auch noch so klein einbauen und dann menschelt es so richtig schön zwischen den Zeilen und lässt deine Protagonisten wunderbar zum Leben erwecken. Und du kannst auch wunderbar damit spielen, denn wie auch jetzt im richtigen Leben wird es auch Menschen geben, die sagen, was? Und darüber regst du dich auf? Also deine Probleme, ja, die möchte ich haben. Und umgekehrt wird sich jedoch diese Person vielleicht von etwas getriggert fühlen, bei denen jemand anders einfach nur schmunzeln kann. Ja, dann würde ich sagen, da legen wir einfach mal los und arbeiten uns durch eure Einsendungen und vielleicht erkennt sich der eine oder andere und euch selbst dabei wieder. Thema Nummer 1, die Perforierung von Serviettenverpackungen. Also das kenne ich wirklich zu gut. Deshalb habe ich es gleich einmal als erstes genommen. Ich muss nämlich so lachen, weil ich dieses Thema in der vorletzten Folge hatte. Und ich überlege noch immer, ob irgendein Mitarbeiter von diesen Firmen die eigenen Produkte denn auch selbst im Haushalt verwendet. Also nochmals, falls du es vorletztes Mal nicht gehört hast, so eine Packung mit Papierservietten hat ja meist eine perforierte Stelle, an der du die Packung öffnest. Funktioniert mal gut, mal schlecht. Aber warum befindet sich diese perforierte Öffnung nie am dicken Falz der Serviette, damit man die abgezählte Menge einfach so herausziehen kann? Nein, es muss an der gegenüberliegenden Seite sein, an der du jede einzelne Lage der Serviette siehst. Und natürlich erwischst du dann nie die Menge, die du wirklich brauchst. Und dann greifst du nochmal rein und dann ziehst du zu viel raus. Und deshalb liegt bei mir immer eine Serviette, die ich zu viel rausgezogen habe, auf der Packung. Und das wandert dann zurück in den Schrank. Das war übrigens Thema Nummer 1 unter euren Zuschriften, Aufreißschnuppel im Allgemeinen. Wie sagst du denn eigentlich zu den kleinen Nupsis? Also auch Schnuppel, oder? Also ich sage immer schnuppelig. Ja, vielleicht gibt es einen Fachausdruck, ich weiß es nicht. Und da wären wir auf alle Fälle schon beim nächsten Thema. Milchkartonöffnungen. Also da kann ich ja auch ein Lied davon singen. Zum einen gibt es ja noch Milchkartons, die einen Drehverschluss haben. Der zerstört dann meist eine kleine Aluschicht, die man aber fast immer mit dem Finger weiter reindrücken muss, damit die Milch gut aus dem Karton kommt. Eine große Herausforderung sind jedoch diese Aufreißverschlüsse. Ich muss jedoch anmerken, dass ich es erst letztens geschafft habe, den Karton, es war eine Mandelmilch, so zu öffnen, dass kein Tropfen weder auf der Arbeitsplatte noch auf meinem Handrücken gelandet ist. Ganz stolz war ich da. Allerdings habe ich mich eine Weile damit gespielt und so akribisch daran herumgefummelt, als würde ich ein Tresor knacken. Und bei den Verpackungen, da wurden dann auch noch verschiedene Schokoriegel genannt und auch sehr häufig kämpft ihr da draußen mit Verpackungen von Teebeuteln. Kann ich auch mitreden? Wenn du nämlich das kleine Tütchen aufreißen möchtest und davon nur ein kleines Stück in der Hand hältst und dann doch zur Schere greifen musst. Also dieses Thema habe ich eliminiert, indem ich nur noch Teesorten kaufe, die keine einzelne Umverpackung haben. Das schont die Umwelt und den Blutdruck. Also Verpackungen haben es euch wirklich angetan. Also liebe Industrie, hier ist großes Verbesserungspotenzial. Also zugegeben, vielleicht stelle ich mich auch manchmal ein bisschen ungeschickt an. Also kann ja sein, man darf ja nicht immer den Fehler gleich bei anderen suchen. Aber ich erkenne hier unter den Zuschriften ein Muster. Und so viele Menschen können doch nicht irren, oder? Heinz zum Beispiel hat geschrieben, dass er es nicht verstehen kann, weshalb bei Senftuben das Mindesthaltbarkeitsdatum immer ganz hinten am Falz geprägt ist. Das habe ich mich auch schon des Öfteren gefragt. Ich habe mal irgendwo gehört, man solle die Tube nicht zusammendrehen, wenn dann ein Riss entstehen könnte. Hatte ich jetzt noch nie und ich drehe die Tube immer zusammen, sobald was fehlt. Ich finde, es schaut einfach ein bisschen schöner aus, oder? Also im Großen und Ganzen ist das Haltbarkeitsdatum bei Senf ja schon meist großzügig gewählt. Darum spielt es jetzt vielleicht nicht dann die große Rolle, dass man da unbedingt draufschauen muss. Aber da gebe ich Heinz absolut recht. Blöd ist es schon, wenn es dort geprägt ist, wo du es nach der Tubenöffnung meist nicht mehr siehst. Und warum also nicht ganz vorne an der Stelle, wo der Schraubverschluss ist? Und vermutlich gibt's dafür einen triftigen Grund. Man weiß es ja nicht. Also falls du es weißt, dann verrat's mir doch bitte unter podcast@kalpenstein.de. Das wäre mal so richtig pfundig. Und weil wir's gerade beim Thema Senf haben, kennst du das, wenn du die Tube vor dem erneuten Öffnen, wenn sie zum Beispiel jetzt ein paar Tage im Kühlschrank lag und du sie nicht gut durchknetest? Immer wieder schön, wenn dann erst einmal Senfwasser auf dem Teller landet. Es ist einfach so wichtig, dass man den ganzen Tag hochkonzentriert ist und dann passieren solche Sachen gar nicht erst. Ja, und jetzt habe ich ein Thema, man könnte sagen, auch in eigener Sache und da benötige ich jetzt eure Hilfe. Kennt ihr das bei Frucht- oder herzhaften Aufstrichen? Vorzugsweise bei Bioprodukten, wenn keine Zusatzstoffe drin sind. Dann steht nämlich auf der Verpackung, nach dem Öffnen rasch verbrauchen. Frage: Was bedeutet rasch verbrauchen? Kann ich vorher noch die Kühlschranktür schließen? Rasch verbrauchen in einem Tag, drei Tagen, innerhalb einer Woche? Was bedeutet rasch? Also mir persönlich würde es wirklich wahnsinnig viel bringen, wenn man eine genaue Angabe hätte. Bei Mandelmilch zum Beispiel, da steht drauf, innerhalb von 5 Tagen verbrauchen. Weißt, damit kann ich arbeiten. Das ist keine ungefähre Schätzung, aber rasch? Ich bin ja so gestrickt, dass ich mich voll und ganz auf das Haltbarkeitsdatum und solchen Angaben verlasse. Also vermutlich würde ich auch etwas essen, das verdorben ist, nur weil draufsteht, es wäre noch gut. Und das ist natürlich auch der falsche Weg. Also auch hier wieder, bitte sagt es mir, was ist rasch? Ich kann einmal rasch in den Keller gehen, dann bin ich sofort wieder oben. Aber so ein Gläschen, also die sind ja manchmal ja gar nicht so klein. Also ich schaffe das alles gar nicht. Mei, der Kalbi, also der hat Probleme. Unter den Zuschriften hatten wir dann auch 2x Ketchupflasche unter Druck. Das ist auch schön. Besonders dann, wenn der Ketchup unter den Deckel spritzt. Also du willst eigentlich essen, aber irgendwie stört ja dann der Anblick der Flasche und den Deckel zudrücken. Das willst du dann in dem Zustand auch nicht. Also steht man auf, holt einen Kleenex, versucht das Malheur zu beseitigen, ein bisschen Wasser, damit es auch wirklich sauber wird und dann werden die Würstel kalt. Also ich sag's euch, Probleme über Probleme, den ganzen Tag lauern sie an jeder Ecke. Ui, und den nächsten Punkt, also den hatte ich schon lange nicht mehr. Und zwar Toilettenpapier, bei dem die einzelnen Lagen nicht exakt übereinander liegen. Das ist natürlich bei vierlagigem Toilettenpapier besonders bitter, wenn du immer eine oder zwei Lagen anreißt. Und wie sagte mein Protagonist Herbert so schön zu seinem besten Späßel am Hans? Ich kaufe nur vierlagig, zwecks der Sicherheit. Immer wieder schön, mein Herbert und Hans. Ja, also die liegen mir schon wirklich ganz schwer am Herzen. Ich hatte das vor längerer Zeit einmal ebenfalls bei uns im Gäste-WC und wir erwarteten Besuch. Ich habe die wirklich dann ausgetauscht nach dem Motto, was sagen denn da sonst die Leute? Man will es doch schließlich ordentlich haben, oder? Was ich allerdings nicht mache, wenn Besuch kommt, ist ein Dreieck am Ende der Rolle falten, wie man es im Hotel oft sieht. Ich glaube immer, das ist eine liebevolle Art zu suggerieren, dass du der Allererste in diesem Hotelzimmer bist und vor dir noch niemand da war. Frage, ich habe nur Fragen, weil ich gerade Hotel gesagt habe. Wie schaut's denn da bei euch mit den Moldecken aus, die hin und wieder im Schrank auf einen wärmenden Einsatz warten? Komm, sei ehrlich, kannst du die anfassen? Also damals, als ich noch im Außendienst war, da war ich ja schon wirklich sehr oft in Hotels. Und natürlich kam auch unter den Kollegen dieses Thema mal zur Sprache. Und ich sage es euch, kein einziger hatte zu diesem Zeitpunkt auch nur einmal seine Decke über sich ausgebreitet. Und da gehörte ich natürlich auch dazu. Ich weiß nicht, warum das so ist, aber ich sehe diese Decken und ich weiß nicht, was da für Fantasien in mir hochkommen, aber ich möchte sie auch irgendwie nicht anfassen. Und wahrscheinlich sind sie gebügelt, gestriegelt, gereinigt, ich weiß nicht, mit Duft besprüht, keine Ahnung, aber ich lasse die meistens da, wo man sie vorfindet, ganz oben im Schrank. Mei, und dann hat Renate noch geschrieben, da muss ich also richtig lachen, dass in ihrer Nachbarschaft Männer mit Laubbläser, Kettensägen und Fadenmäher wohnen. Und das fand ich jetzt auf den ersten Blick nicht ungewöhnlich. Mei, Männer und ihre Spielzeuge, okay, wenn man uns im Baumarkt einfach mal 5 Minuten allein lässt, dann ist der Kofferraum voll. Es geht heute nicht anders. Aber sie beklagt die Tatsache, dass die Herren der Schöpfung diese Männerspielzeuge nicht einfach nur als Werkzeug nutzen, nach dem Motto, ich mache jetzt meine Arbeit, säg was durch oder blast das Laub zügig auf einen Haufen zusammen. Oder rasch. Schau, da ergibt rasch Sinn. Ha, ich wusste es doch. Also Renate berichtet jedenfalls, dass die Nachbarn sich mit diesen Geräten auf einer Rennstrecke wähnen. Sie geben ständig Zwischengas, als müssen sie den Motor bei Laune halten, damit er nicht absäuft. Ja, die Männer, gell? Kann man das schon vorstellen? Und, aber wenn halt so Männer mit Spielzeug aus dem Baumarkt zurückkommen, ja, dann geht's natürlich ab. Und Micha, da weiß ich jetzt nicht, ob die Micha oder der Micha, jedenfalls schreibt Micha, dass es tierisch nervt, wenn Menschen zwei Parkplätze in Anspruch nehmen, wo diese doch ohnehin Mangelware sind. Ja, und da muss ich sagen, das sehe ich leider auch immer häufiger. Und Problem ist natürlich auch, dass die Autos immer breiter werden und viele Parkplätze von der Größe her noch auf dem Stand der 80er Jahre sind. Aber dennoch finde ich auch, man könnte sich doch ein bisschen mehr Mühe geben und die Position nochmals korrigieren. Ein wenig Rücksicht nehmen, das wäre doch schön. Selbstbedienungskassen, die sind auch nicht sonderlich beliebt. Wie ihr schreibt, erst recht nicht, wenn man, nachdem man die Arbeit als Teilzeitkassierer erledigt hat, dann noch kontrolliert wird, ob man auch wirklich alles gescannt hat. Ist mir jetzt persönlich bisher noch nicht passiert, muss aber dazu sagen, dass ich ohnehin lieber ein paar Minuten an einer Kasse mit einem echten Menschen warte. Deshalb ist es eher selten, dass ich selbst einscanne. Tja, ich weiß aber nicht, wie ich reagieren würde, wenn plötzlich jemand dasteht und in meinen Tüten herumgruschelt und alles mit dem Einkaufszettel vergleicht. Also ich glaube, boah, das würde ich jetzt auch nicht so toll finden. Und beim nächsten, da musste ich auch lachen, Thomas hat geschrieben, dass ihn die schlechte Qualität der Mikrofone und Lautsprecher an Drive-In-Schalter von Fastfood-Ketten in Wallung bringt. Also ich komme ja so gut wie gar nicht mehr zu Fastfood-Restaurants, seit ich den ganzen Tag nur noch mit Schreiben verbringen darf. Aber damals, während meiner fast 25 Jahre Außendienst, da bleibt es natürlich nicht aus, dass man des Öfteren bei den einschlägigen Ketten landet. Aber Thomas, ich als alter Profi mit jahrelanger Erfahrung weiß natürlich, dass übersetzt bedeutet, fahren Sie bitte zum zweiten Fenster. Also da bin ich Dienstleister. Ich helfe doch gern. Mei, und es war ja noch so viel dabei und ihr habt mir das echt wahnsinnig unterhaltsam geschrieben und auch beschrieben. Und darum gibt es jetzt noch einen kleinen Schnelldurchlauf von ein paar kleineren Nervereien. Preisschilder, die beim Abmachen Rückstände hinterlassen, mögt sie überhaupt nicht. Dann Blisterverpackungen, in die die Ware eingeschweißt ist und man sich dabei nicht selten beim Öffnen verletzt, findet ihr auch äußerst unangenehm. Kann ich verstehen. Das kam nämlich dreimal vor. Was haben wir noch? Frischhaltefolie, die immer zusammenklebt, bevor man sie über die Lebensmittel bekommt. Dann, das fand ich auch lustig. Firmen, die in der Hotline raten, installieren Sie die App einfach neu. Boah, also das habe ich auch schon oft gehört. Und dann hast du es natürlich schon dreimal von selbst gemacht, inklusive Neuanmeldung und so weiter. Und noch besser finde ich allerdings, wenn du denkst, du kommst ohne Hotline oder Chat aus und ratterst das ganze Prozedere durch, installierst ein paar Mal und der letzte Ausweg ist dann doch die Hotline und dann sagt man dir, ja, das Problem ist bekannt, wir arbeiten gerade an einer Lösung. Also, danach kann es dann schon mal vorkommen, dass eine einsame Träne die Wange herunterläuft. Und eine der Zuschriften, die habe ich mir für ganz zum Schluss aufgehoben, weil ich das selbst oft erlebe, wenn ich mit meiner Frau eine Talkshow im Fernsehen schaue. Da hat mir Rainer geschrieben. Rainer schreibt, mich nervt, wenn Moderatoren einen Gast ankündigen, normal über ihn ein paar Zeilen verlieren und den eigentlichen Namen dann komplett undefinierbar herausschreien und zwar so, dass man ihn nicht versteht. Und da musste ich so lachen, weil ich genau weiß, wovon Rainer spricht. Das ist der Moment, in dem ich zu meiner Frau immer rüberschaue und frage, wie heißt der? Das Ganze hört sich dann in etwa so an. Und jetzt freue ich mich auf einen ganz besonderen Gast. Wir haben ihn schon oft angefragt und nie hat es geklappt. Er hat gerade die zweite Staffel erfolgreich abgedreht und nebenbei ein Buch veröffentlicht. Heute ist er endlich da und das freut mich außerordentlich. Begrüßen Sie mit mir Hans-Jörg Detzmar! Und das ist so fantastisch. Und dann kennt man den Schauspieler entweder oder man wartet, bis die Bauchbinde unten kommt und da dann der Name steht. Der Moment, bei dem ich dann regelmäßig sage, ah, der ist es. Das ist so fantastisch. Da habe ich mich so amüsiert drüber und war wieder mal froh, dass ich nicht alleine bin. So, also das hat jetzt wieder richtig Spaß gemacht und ich bin mir sicher, dass du die eine oder andere Sache bestimmt ebenfalls nur zu gut kennst. Und ja, es gibt natürlich Schlimmeres im Leben, aber diese kleinen Alltagshürden, die sind auch im Nachhinein oftmals erheiternd und es beruhigt ungemein, dass wir alle nicht mit diesen Widrigkeiten alleine sind. Und seitdem ich Bücher schreibe, kommen sie mir sogar an der einen oder anderen Stelle sehr gelegen. Denn ich leite diese kleinen Stolpersteine einfach an meine Protagonisten weiter und darf mir dann ausdenken, wie sie damit umgehen. Und das macht so richtig Spaß. Wenn du zu diesen oder anderen Themen Anmerkungen oder vielleicht auch Vorschläge hast, dann scheue dich bitte nicht und schreib mir unter podcast@kalpenstein.de. Mich würd's freuen. Und natürlich kannst du mir auch eine Frage stellen. Und die Frage dieser Folge kommt heute von Klaus Dieter. Servus, Klaus Dieter. Du würdest gerne wissen, ob denn bereits ein neues Projekt von mir in Arbeit ist. Also mit Projekt meinst du sicher, ob eine weitere Reihe in Planung ist. Also aktiv nicht, da ich wirklich alle Hände voll zu tun habe mit der Prost und auch der Saluti-Reihe, da geht momentan die ganze Power rein. Ich kann dir sagen, dass ich wöchentlich Mails oder PNs bekomme mit der Frage, wann denn ein neuer Herbert erscheint und auch das steht in den Sternen. Was ich, glaube ich, nie bisher erzählt habe, ist, dass der letzte Teil der Herbert-Reihe mit dem Namen Finale innerhalb von 2 Jahren entstanden ist. Und zwar habe ich immer dran geschrieben, nachdem ich das Manuskript für eine der beiden anderen Reihen abgegeben habe, bevor es dann wieder an den nächsten Plot ging. Und das war gar nicht so leicht für mich, da hin und her zu switchen, denn auch wenn ich sehr intensive Plots für die Provinzkrimis schreibe, ist es nicht so einfach, plötzlich wieder eine Szene mit Hans und Herbert zu schreiben, während ich mich vielleicht gerade bei einem Salute-Roman mitten in den Ermittlungen befinde. Denn natürlich blieb es dann nicht aus, dass ich auch immer wieder an Finale geschrieben habe, will ja weiterkommen, während ich schon an einem neuen Manuskript gearbeitet habe. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich Entwürfe und Ideen, sollte ich einen der beiden bestehenden Provinzkrimis beenden. Denn sich dann erst einem neuen Projekt zuzuwenden, wäre im Grunde viel zu spät. Deshalb ist es immer wichtig, jede Idee, und sei sie auch noch so klein, aufzuschreiben oder in ein Diktiergerät zu sprechen. Du musst dir das vorstellen wie ein Whiteboard. Da muss wirklich alles drauf. Auch wenn ich das Gefühl habe, das gab es vielleicht schon oder es ist ähnlich zu einer meiner eigenen Reihen. Denn auch durch solche in Anführungszeichen unbedeutenden Ideen kann eine ganz andere entstehen und plötzlich ist der Knoten geplatzt und eine neue Reihe ist geboren. Das ist natürlich wahnsinnig toll, wenn sowas passiert. Also wie gesagt, aktiv arbeite ich nicht an einer weiteren Reihe, doch es gibt bereits Figurenkataloge und Sets von Orten, die vielleicht ein neuer Schauplatz für eine neue Reihe werden könnten. Sicher ist jedoch, dass es immer weitergeht. Und es ist natürlich absolut fantastisch, dass meine beiden Reihen mit jedem weiteren Band neue Leserinnen und Leser erreichen. Das ehrt mich natürlich und es ist nicht selbstverständlich, dass ich bereits für die Prostreihe an Teil 14 schreiben darf. Und natürlich werde ich dahingehend auch häufig gefragt, ob der Druck mit jedem weiteren Teil denn größer wird. Und das kann ich jedoch verneinen, denn dadurch, dass sich meine Protagonisten stetig weiterentwickeln, ist sehr viel Leben in diesem kleinen Mikrokosmos in Brunkeries zum Beispiel. Und jetzt zahlt sich auch der anfängliche Gegenwind aus, den ich zum Beispiel für Teil 1 der Prostreihe bekommen habe, weil Fink dort etwas unbeholfen daherkam. Und das war allerdings damals schon absichtlich so geplant, denn dadurch konnte er sich mit jedem Band weiterentwickeln und heute finden meine Leserinnen und Leser so richtig cool, weil er mittlerweile mit Hauptkommissar Tischler auf Augenhöhe ist. Und das wäre nie so gekommen, wenn er schon von Anfang an ein taffer Polizist gewesen wäre. Deshalb ist es als Autor so wichtig, immer bei sich und bei seinen eigenen Ideen zu bleiben und auch mal ein bisschen Unmut aushalten zu können. Denn nur du weißt im besten Fall schon ein paar Bände vorher, wohin die Reise geht. Das hat jetzt wieder richtig Spaß gemacht, mit dir ein bisschen zu quatschen und ich hoffe, wie in jeder Folge, dass ich dich auch diesmal wieder deinem Ziel, ein Buch zu schreiben, etwas näher bringen oder dich zumindest unterhalten konnte. lass mir doch gerne ein Like da, wenn es dir gefallen hat und hör doch gern wieder bei meiner nächsten Folge vorbei. Ich würde mich wahnsinnig freuen und wenn du magst, dann abonniere einfach meinen Podcast, damit du nichts verpasst. Servus und bis bald, seid's gut zueinander, denn wenn's mir nicht sind, wer dann? Euer Friedrich.
Mittwoch ist Calpicino-Tag. Alle 2 Wochen frisch aufgebrüht von Friedrich Kalpenstein.